Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Christoph Heinemann, guten Abend. Informationen rund um Putins Krieg in der Ukraine. Zum Zustand der russischen Armee, sagte der emeritierte Professor für internationale Politik Joachim Krause am Mittag bei uns im Deutschlandfunk.
Die Aufrüstungsmaßnahmen der letzten 15 Jahre waren schon ganz beeindruckend. Und vor allen Dingen die Modernisierung der Luftwaffe ist schon sehr, sehr beeindruckend gewesen. Nur offensichtlich, und das hat dieser Krieg gezeigt, wissen die Russen noch nicht so richtig, wie sie mit dem Material, was sie jetzt gekauft haben, umgehen sollen.
Wir blicken auch auf das Auslaufen der meisten Corona-Schutzmaßnahmen an diesem Wochenende. Dazu ein Gespräch mit dem Medizinjournalisten Christoph Specht. Und vor Mitternacht außerdem Auszüge aus Zeitungen vom Samstag. Heute sollten Menschen aus Mariupol geholt werden. Die ukrainische Hafenstadt ist von der russischen Armee in Schutt und Asche gebombt worden, ohne Rücksicht auf Zivilisten. Trotz verabredeter Feuerpause war die Lage nach Angaben des Roten Kreuzes zu unsicher, um mit der Evakuierung zu beginnen. Nach ukrainischen Angaben haben die Russen obendrein einen Teil der Hilfsgüter gestohlen. Angaben des britischen Verteidigungsministeriums zufolge haben ukrainische Streitkräfte zwei Dörfer an einer wichtigen Versorgungsroute zwischen Tscherniw nahe der belarussischen Grenze und der Hauptstadt Kiew zurückerobert. Und die ukrainischen Streitkräfte sollen nach russischen Angaben von zwei Hubschraubern aus einen Luftangriff auf ein Öllager in Russland verübt haben. Karin Bentsch.
Mariupol, diese Stadt ist im Ukraine-Krieg zu einem Symbol für Zerstörung und menschliches Leid geworden. Noch immer sollen sich dort nach ukrainischen Angaben mindestens 100.000 Menschen aufhalten. Viele von ihnen verharrten in kühlen, zum Teil feuchten Kellern aus Angst vor neuen Angriffen. Ein Großteil der Häuser soll stark beschädigt oder zerstört worden sein. Es fehle Trinkwasser. Menschen würden in verlassene Wohnungen gehen, um dort nach übrig gebliebenen Lebensmitteln zu suchen, wie zum Beispiel Kartoffeln und Kohl. Auch Medikamente fehlten. Die humanitäre Lage in Mariupol, Beobachter beschreiben sie als eine Katastrophe. Viele Versuche, die Menschen aus Mariupol herauszuholen, sind immer wieder gescheitert. Die russische und die ukrainische Seite werfen sich gegenseitig vor, daran schuld zu sein. Die Ukraine beschuldigt russische Truppen, Busse, Autos und Lastwagen nicht passieren zu lassen oder die Fluchtkorridore sogar zu beschießen. Russland weist das zurück und beschuldigt die Ukraine, sie sei nicht in der Lage, die Evakuierungen zu organisieren. Heute Morgen sollte es bereits eine Feuerpause und geöffnete Fluchtkorridore geben. Doch das hat offenbar nicht funktioniert. Nach Angaben des Internationalen Roten Kreuzes sei eine Evakuierung von Mariupol nicht möglich gewesen, weil unklar gewesen sei, ob die Soldaten vor Ort von der Vereinbarung in Kenntnis gesetzt worden seien. Das Internationale Rote Kreuz fordert von Russland und der Ukraine ein klares Abkommen zur Evakuierung der schwer umkämpften Hafenstadt Mariupol. Man habe detaillierte Vorschläge für eine Evakuierung und eine sichere Fluchtpassage gemacht, sagte der Generaldirektor des Internationalen Roten Kreuzes, Robert Mardini, in Genf der Nachrichtenagentur Reuters. Dies sei bislang aber ohne Erfolg geblieben. Der ukrainische Präsident Selenskyj warnte, Mariupol und weitere Orte im Osten und Süden der Ukraine müssten sich auf noch heftigere Angriffe Russlands einstellen. Dass die russische Regierung angekündigt habe, die Angriffe auf Kiew und Tscherniw im Norden des Landes zurückzufahren, sei Teil ihrer Taktik. Die russische Armee wolle sich auf andere wichtige Gebiete konzentrieren, so Selenskyj. Militärexperten zufolge will Russland die Gebiete zwischen dem Donbass und der annektierten Krim-Halbinsel einnehmen. Der erbitterte ukrainische Widerstand in Mariupol sei dabei ein Hindernis. Erstmals seit Beginn des Krieges hat Russland der Ukraine einen Angriff auf russisches Staatsgebiet vorgeworfen. Ukrainische Hubschrauber hätten in der russischen Stadt Belgorod, nahe der Grenze zur Ukraine, ein Treibstofflager angegriffen und einen Großbrand ausgelöst, teilte der Gouverneur der Region auf Telegram mit. In einem Video, das das Katastrophenschutzministerium veröffentlichte, sind große schwarze Rauchwolken über den Tanks zu sehen. Der Vertreter des russischen Verteidigungsministeriums Konaschenko äußerte sich nicht zu dem vermeintlichen Vorfall in Belgorod. Auch der ukrainische Außenminister Kuleba reagierte zurückhaltend. Putin-Sprecher Peskow erklärte, der Angriff in Belgorod werde die Verhandlungen über eine Waffenruhe mit Kiew erschweren. Damit werden natürlich keine günstigen Voraussetzungen für die Fortsetzung der Verhandlungen geschaffen. Trotz des mutmaßlichen Angriffs auf das Treibstofflager wurden die Verhandlungen wieder aufgenommen, diesmal per Videoschalte. Ergebnisse gibt es bislang noch nicht.
Karin Bentsch. Der frühere Boxweltmeister Wladimir Klitschko, Bruder des Bürgermeisters von Kiew, warb in Berlin um Unterstützung für die Ukraine. Klitschko traf Bundeskanzler Scholz, Bundesaußenministerin Baerbock und Bundesfinanzminister Lindner. Die Bundesregierung stimmte heute einer Lieferung von Schützenpanzern aus Tschechien in die Ukraine zu. Es handelt sich um 56 Panzer, die aus Beständen der Nationalen Volksarmee der DDR stammen. Uli Haug.
Bereits gestern hat der Bundessicherheitsrat die Lieferung der 56 Schützenpanzer in die Ukraine genehmigt. Sie stammen ursprünglich aus NVA-Beständen und sind mit der Wiedervereinigung in den Besitz der Bundeswehr übergegangen. Von dort gingen sie Ende der 90er Jahre erstmal an die schwedische Armee, bevor sie an eine tschechische Firma weiterverkauft wurden. Wegen der sogenannten Endverbleibsklausel dürfen Waffen, die ursprünglich aus der Bundeswehr stammen, nur nach Zustimmung der Bundesregierung an Dritte abgegeben werden. Wie die Welt am Sonntag berichtet, hatte die vorherige Bundesregierung 2019 den Verkauf der Panzer an die ukrainische Armee noch abgelehnt. Bereits damals hatte die tschechische Firma einen Verkaufsantrag gestellt. Allerdings habe sich die damalige Regierung auf die Linie festgelegt, keine Waffen an die Ukraine zu liefern, um den Dialog mit Russland nicht zu gefährden. Die Schützenpanzer russischer Bauart gehörten zur Standardausrüstung des Warschauer Paktes und sind mit Kanonen und Maschinengewehren ausgestattet. Die Panzerlieferung an die Ukraine wird allerdings nicht sofort erfolgen, weil die Schützenpanzer zuvor noch instand gesetzt werden müssen.
Uli Haug. Pacta sunt servanda. Verträge müssen eingehalten werden. Dieser Jahrtausende alte Satz ist weltweit Rechtsgrundlage für den Handel. Die jüngste Energiepolitik des russischen Machthabers deutet darauf hin, dass Putin mehr und mehr mit seinem Latein am Ende ist. Zunächst hieß es, westliche Staaten müssten Gas in Rubel bezahlen. Anschließend, dass Gasimporteure westlicher Staaten Konten bei der Gazprom-Bank eröffnen müssten. Einzahlungen in Euro oder Dollar. Die Bank tausche das Geld dann in Rubel um und überweise es an den Mutterkonzern. Andernfalls drohte Putin mit einer Einstellung der Lieferungen. Die Bundesregierung und andere westliche Staaten pochen auf Vertragstreue. Der Gazprom-Konzern gab unterdessen bekannt, er habe sich von seinem deutschen Tochterunternehmen getrennt. Jörg Münchenberg.
Auch einen Tag, nachdem der russische Präsident Wladimir Putin das umstrittene Dekret zur Rubelkonvertierung für westliche Unternehmen unterzeichnet hatte, fließt weiter russisches Erdgas störungsfrei nach Deutschland. Das zeigen Daten der Bundesnetzagentur, die seit der Einsetzung eines Krisenstabes Mitte der Woche täglich veröffentlicht werden. Die Gasversorgung in Deutschland ist demnach stabil. Die Netzbetreiber melden keine Beeinträchtigungen der Gaslieferungen. Die Füllstände der Gasspeicher belaufen sich aktuell auf 26% und sind damit der Jahreszeit durchaus angemessen. Unklar ist allerdings weiterhin, welche Auswirkungen das neue Dekret auf die Energielieferungen zwischen westlichen Unternehmen und Gazprom, dem russischen Energieriesen, haben könnte. Auch die Sprecherin von Wirtschaftsminister Habeck, Beate Baron, konnte heute keine näheren Auskünfte geben.
Wir werden das Dekret jetzt gründlich prüfen und bewerten. Und für uns ist vollkommen klar, die privaten Verträge gelten. Deutschland zahlt weiter in Euro und wir haben in dieser Woche einen G7-Beschluss gehabt zu Anfang der Woche der G7-Energieminister, die auch diese Haltung im Kreis der G7 klar zum Ausdruck gebracht haben. Und das ist unsere Haltung. Was die Details des Dekrets angeht, das werden wir jetzt gründlich prüfen und bewerten.
Putin hatte gestern verfügt, dass westliche Unternehmen zwar weiterhin ihre Energierechnungen gegenüber der Gazprom-Bank, die übrigens ausdrücklich nicht mit Sanktionen belegt ist, weiter in Euro und Dollar bezahlen können. Allerdings müssen sie ein zweites Konto eröffnen, auf dem dann der überwiesene Betrag in Rubel konvertiert wird. Allerdings, so lauten staatliche Vorgaben, müssen russische Unternehmen ihre Deviseneinnahmen ohnehin schon bislang zu 80% in Rubel umtauschen. Ob nun mit der neuen Regelung westliche Sanktionen umgangen werden könnten, auch dazu gibt es nur Spekulationen, aber keine klaren Antworten. Noch einmal die Sprecherin des Wirtschaftsministers.
Es wird dort vorgesehen, Konten zu eröffnen, die zusätzlich eröffnet werden sollen. Und die Gazprom-Bank wird in dem Dekret aufgefordert, die Details für dieses Verfahren in den nächsten 10 Tagen darzulegen. Deshalb das müssen wir abwarten und das schauen wir uns dann an.
Manche vermuten, dass sich mit der Neuregelung letztlich nichts Grundlegendes verändern werde, weil die Westkonzerne weiterhin in Euro und Dollar zahlen, auch wenn diese Zahlungen später in Rubel umgewandelt werden. Die Maßnahme diene allein der Gesichtswahrung von Putin, so die Spekulation. Schließlich habe der noch in der letzten Woche offen mit einem Energielieferstopp gedroht, sollten sich die Westfirmen nicht an die Rubelvorgabe halten. BASF-Chef Martin Brudermüller warnte unterdessen in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung vor einem Lieferstopp oder Ausfall russischer Gas- oder Ölimporte. Ein solches Ereignis könnte die deutsche Volkswirtschaft in ihre schwerste Krise seit Ende des Zweiten Weltkriegs bringen, so der Chef des weltgrößten Chemiekonzerns.
Jörg Münchenberg aus unserem Hauptstadtstudio. Die Verbände der Kommunen in Deutschland rechnen damit, dass Flüchtlinge aus der Ukraine mittelfristig die gleichen Leistungen erhalten werden wie Hartz-IV-Empfänger. Das erklärten mehrere Spitzenfunktionäre heute nach einem Gespräch mit dem Bundeskanzler und dem Bundesfinanzminister. Andreas Reuter.
Städte, Gemeinden und Landkreise wollen Geld, viel Geld, und der Bund soll zahlen. Die Landkreise dürfen nicht auf den Flüchtlingskosten sitzen bleiben, fordert etwa Reinhard Sager vom Landkreistag. Die Forderungen der Kommunalverbände gehen in die Milliarden, und doch ist es beim Spitzentreffen im Kanzleramt wohl recht entspannt zugegangen.
Ich nehme sehr, sehr gute Signale mit. Bund mit den Ländern und den Kommunen sind sich einig, das ist eine gemeinsame Aufgabe, wir wollen mehr wuppen.
So das Fazit von Burkhard Jung, dem Oberbürgermeister aus Leipzig und Präsident des Deutschen Städtetages. Bundeskanzler Olaf Scholz und 5 seiner Minister hörten sich die Nöte und Forderungen der Kommunalverbände an, die Gerd Landsberg vom Städte- und Gemeindebund so zusammenfasste.
Wir wollen eine Registrierung, wir wollen eine Verteilung. Und wir wollen für Integration und die ganze Arbeit, die damit verbunden ist, Kita-Plätze, natürlich auch entsprechende Geldmittel.
Konkrete Zusagen in Euro und Cent gab es noch nicht. Aber immerhin zeichnete sich offenbar schon ab, wie die Finanzhilfe des Bundes funktionieren soll. Eine Pauschale etwa von 1.000 Euro pro Flüchtling und Monat, die von Kommunen schon gelegentlich gefordert worden war, wird der Bund wohl nicht zahlen, Burkhard Jung vom Städtetag.
Finanzminister Lindner, der Bundeskanzler haben heute klargemacht, die Perspektive heißt Sozialgesetzbuch 2. Übergangsweise mit einer Pauschale zu arbeiten, so Fall. Und ich denke, das ist in den letzten Zügen, dass wir Anfang April dann eine Lösung haben.
Sozialgesetzbuch 2, das bedeutet, die Geflüchteten aus der Ukraine werden wohl schon bald wie Empfänger von Grundsicherung behandelt. Sie bekämen dann also Unterstützung nach Hartz IV und damit mehr als nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und wären auch gleich ordentlich krankenversichert. Vorteil für die Kommunen, die Kosten für die Leistungen aus dem Sozialgesetzbuch 2 trägt der Bund und das System zur Verteilung des Geldes muss auch nicht neu erfunden werden. Gerd Landsberg vom Städte- und Gemeindebund forderte aber, dass die Verteilung der Menschen besser klappen muss.
Wir müssen dafür werben, auch bei den Menschen, dass sie eben nicht alle nach Berlin, nach Hamburg oder nach München gehen, sondern auch in die ländlichen Räume. Dahinter steckt das Gefühl, dass die keine Vorstellung vom ländlichen Raum haben. Der sieht in der Ukraine etwas anders aus als bei uns. Und sie wollen möglichst nah in der Nähe ihrer Heimat bleiben und da untergebracht werden. Aber das können wir bei dieser Zahl nicht leisten. Ich habe das Gefühl, dass das erkannt ist.
Erkannt, aber noch nicht gelöst. Konkrete Beschlüsse gab es im Kanzleramt noch nicht. Aber die Teilnehmer gaben sich zuversichtlich, dass das in der nächsten Woche gelingen wird. Beim Treffen von Bundeskanzler Olaf Scholz mit den Chefs und Chefinnen der Bundesländer am Donnerstag.
Andreas Reuter. Ein Platz des himmlischen Friedens war die Erde auch vor Putins Krieg nicht. Aber der Überfall auf die Ukraine hat die Weltpolitik verändert. Im Jahr des Tigers wählt China mit Blick auf Putins Krieg die Vogel-Strauß-Taktik. Kopf in den Sand und abwarten. Und das als ständiges Mitglied des Weltsicherheitsrates. Beim Gipfel mit der chinesischen Führung warnten Vertreterinnen und Vertreter der Europäischen Union die Machthaber in Peking heute vor einer Unterstützung für den Krieg des Kreml. Peter Kapern.
Es sei kein normaler Gipfel gewesen, kein Business as usual, bilanzierte EU-Ratspräsident Charles Michel die mehrstündigen Beratungen mit der chinesischen Führung. Denn dies sei ein Gipfel zu Kriegszeiten gewesen.
Today's summit is not business as usual.
Zur Erinnerung, Anfang Februar, kurz bevor er den Befehl zum Angriff auf die Ukraine gegeben hatte, war Wladimir Putin zu Besuch in Peking. Beide Seiten beschworen damals die Vertiefung ihrer strategischen Partnerschaft. Der Westen argwöhnt sogar, dass Putin sich bei dieser Gelegenheit Pekings Zustimmung für den Krieg abgeholt hat. Jetzt, knapp 2 Monate später, versucht die EU, vom bilateralen Verhältnis zu retten, was noch zu retten ist.
So we also made very clear that China should, if not support, at least not interfere with our sanctions.
Wir haben klargemacht, so Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nach dem Videogipfel, dass China, wenn es unsere Sanktionen gegen Russland schon nicht mitträgt, diese Sanktionen zumindest nicht unterlaufen sollte. Sollte China das Handelsembargo gegen Russland umgehen, dem Kreml Finanzhilfe gewähren oder gar Waffen liefern, dann käme das dem Überschreiten einer roten Linie gleich, so heißt es in Brüssel. Und das dürfte den chinesischen Gesprächspartnern, Ministerpräsident Li Keqiang und Staatschef Xi Jinping, klar sein, auch ohne dass die europäische Seite heute Drohungen oder Warnungen aussprach. Waffenlieferungen hätten, so heißt es in Brüssel, genauso wie in Washington, unweigerlich Sanktionen gegen Peking zur Folge. Doch heute ging es von der Leyen und Michel erst einmal darum, Peking zu einem konstruktiven Verhalten zu bewegen.
We called on China to help end the war in Ukraine. China cannot turn a blind eye to Russia's violation of international law.
Wir haben China dazu aufgerufen, mitzuhelfen, den Krieg in der Ukraine zu beenden, so Charles Michel. China könne Russlands Bruch des internationalen Rechts nicht einfach ignorieren, sagte der Ratspräsident weiter. Wie groß die Hoffnungen in Brüssel sind, dass China solchen Appellen folgt, lässt sich kaum beurteilen. Immer wieder wird hier darauf hingewiesen, dass China vom Handel mit der EU noch stärker profitiere, als dies andersherum der Fall ist. Und auch aus Pekings Enthaltung bei der Abstimmung über die Ukraine-Resolution in der Generalversammlung der Vereinten Nationen schlagen EU-Politiker Funken der Hoffnung. Doch bislang hat sich Peking nicht von Putins Angriffskrieg distanziert oder Moskau auch nur zum Verzicht auf den Einsatz von Massenvernichtungswaffen aufgerufen. Der chinesische Ministerpräsident Li Keqiang erklärte nach dem Videogipfel im chinesischen Fernsehen, sein Land werde sich, Zitat, auf seine eigene Art für den Frieden einsetzen. Was das bedeutet, das werden die nächsten Wochen zeigen.
Peter Kapern. Mitglieder der russischen Söldnerbande Wagner sollen in der Ukraine kämpfen. Auch der tschetschenische Wüterich Kadyrow hat seine Soldateska Putin zur Hilfe geschickt. Damit nicht genug, befinden sich angeblich mehrere hundert syrische Söldner auf dem Weg in die Ukraine. Martin Dohm.
Es gibt die sogenannten Informanten, die aber nicht namentlich genannt werden dürfen. Es gibt die westlichen Diplomaten, die aber auch lieber anonym bleiben wollen. Und natürlich die üblichen verdächtigen Meldungen, die im Internet für Aufsehen sorgen. Rekrutierungsanzeigen und verpixelte Videos von angeblichen syrischen Kämpfern, die für Putin in den Krieg ziehen wollen. Nur Beweise gibt es bislang noch nicht. Dennoch berichtet heute die New York Times, 300 syrische Kämpfer seien auf dem Weg ins ukrainische Kampfgebiet, würden allerdings vorher noch in Russland für den Einsatz trainiert. Das sei durchaus denkbar, meint Basel Karadol, Syrer und politischer Analyst. Er lebt in Beirut im Exil, hat aber immer noch Kontakte nach Damaskus. Ich kann keine endgültigen Fakten vorlegen, sagt er, aber es wäre einfach logisch, dass es so läuft. Putins Truppen sind am Boden mit echten Problemen konfrontiert. Seine Soldaten haben zwar die Technologie, aber sie haben offenbar nicht die nötige Motivation für diesen Krieg. Also macht es Sinn für Putin, dass er auch auf syrische Söldner zurückgreift. Ja, ich bin mir sicher, dass es so ist. Zumal Syriens Machthaber Assad Putin einiges schuldig ist. 2015, als der syrische Bürgerkrieg auch an den Stadträndern von Damaskus tobte, wäre Assad wohl gestürzt, hätte die russische Luftwaffe im Oktober nicht zugunsten seines Regimes interveniert. Seitdem ist Russland militärisch in Syrien präsent, unterhält eine Marinebasis in der Hafenstadt Tartus und einen Luftwaffenstützpunkt in Hammamim. In den vergangenen Jahren war Hammamim eine Art Umschlagplatz für syrische Milizionäre, die von Russland als Söldner in Konfliktgebieten eingesetzt wurden. Die russische Söldnerorganisation Wagner hat nachweislich Syrer nach Libyen, in die Zentralafrikanische Republik oder nach Aserbaidschan eingeschleust. Das Gleiche könnte jetzt auch für den Krieg in der Ukraine geschehen. Auch für das Assad-Regime wäre das ein Gewinn, meint Bassel Karadul. Denn wenn Milizionäre in die Ukraine gehen, bringen sie ihren Sold zurück nach Syrien. Es wäre also eine Einkommensquelle für etliche Familien. Was den Sold angeht, so kursieren allerdings sehr unterschiedliche Angaben. Milizionäre an der Front, heißt es, bekämen monatlich mal 800, mal 1000, mal 1200 Dollar gezahlt. Putin selbst hatte vor 3 Wochen behauptet, dass 16.000 Freiwillige im Nahen Osten bereit stünden, in der Ukraine an der Seite russischer Truppen zu kämpfen. Seitdem wird in Militärkreisen darüber gerätselt, was er damit eigentlich bezwecken wollte. War es nur Kriegspropaganda, um dem Volk zu suggerieren, wir stehen nicht allein? Braucht Putin angesichts der hohen Verluste russischer Soldaten womöglich Kanonenfutter aus dem Nahen Osten? Oder sucht er, wie es gelegentlich heißt, erfahrene syrische Milizionäre für den Häuserkampf? Der Krieg in Syrien wurde übrigens nicht am Boden entschieden. Was Assad den Hals rettete, waren letztlich die Bomben und Raketen der russischen Luftwaffe und der Einsatz von Chemiewaffen.
Martin Dom. Deutschlandfunk, das war der Tag, aktuelles in Kürze. Ein Reserveoffizier der Bundeswehr soll für Russland spioniert haben. Holger Schmidt.
Der Mann ist Reserveoffizier der Bundeswehr und war stellvertretender Leiter eines Kreisverbindungskommandos im Regierungsbezirk Köln, also einer Schnittstelle zwischen Bundeswehr und Kommunalverwaltung Nordrhein-Westfalens. Er soll dem russischen Militärgeheimdienst GRU zwischen 2014 und 2020 Informationen über die Arbeit der Bundeswehr übermittelt haben und im Gegenzug zu Veranstaltungen russischer Regierungsstellen eingeladen worden sein. Aus Ermittlungskreisen heißt es, der Mann sei kein großer Fisch in der Welt der Spionage. Trotzdem sind solche Kontakte zu ausländischen Nachrichtendiensten eine Straftat, bei der auch in einfachen Fällen bis zu 5 Jahre Haft drohen. Der Angeschuldigte ist nicht in Untersuchungshaft. Das Oberlandesgericht Düsseldorf muss jetzt entscheiden, ob es die Anklage des Generalbundesanwalts zulässt.
Der mutmaßlich korrupte Fußball-Weltverband FIFA hat der deutschen Fußballnationalmannschaft die Gruppengegner für die bevorstehende WM zugelost. Florian Winkler.
Hansi Flick notierte sich den Topgegner Spanien ohne größere Gefühlsregung. Der Bundestrainer demonstrierte auch bei den weiteren WM-Vorrundengegnern der DFB-Elf in der Gruppe E, Japan und Costa Rica oder Neuseeland absolute Gelassenheit. Das Ziel K.O.-Runde ist klar und machbar.
Die Aufgaben sind nicht ganz so einfach, aber trotzdem. Wir haben uns vieles vorgenommen für dieses Turnier, für diese WM. Und bei einer Auslosung hast du keine andere Wahl. Du musst das nehmen, was kommt. Und ich glaube, es ist eine spannende, interessante Gruppe und eine interessante Aufgabe für uns alle.
Das prestigeträchtige Duell mit den Iberern steht dabei im Mittelpunkt. Seit 5 Pflichtspielen wartet die deutsche Mannschaft gegen den Weltmeister von 2010 auf einen Sieg. Vor allem das letzte Aufeinandertreffen ist noch in böser Erinnerung. Das 0:6 im November 2020 in der Nations League. Deutschlands erster Gegner bei der WM in Katar wird am 23. November Japan sein. 4 Tage später kommt es dann zum Top-Duell mit den Spaniern. Im letzten Gruppenspiel werden Flick und sein Team von Costa Rica oder Neuseeland gefordert. Die beiden Nationen müssen aber im Juni noch zum interkontinentalen Playoff-Spiel um ein WM-Ticket antreten.
Papst Franziskus hat wegen des jahrzehntelangen Missbrauchs indigener Kinder in katholischen Internaten in Kanada um Entschuldigung gebeten. Peter Mücke.
Seit Monaten hatten indigene Gruppen in Kanada eine Entschuldigung des Papstes gefordert. Auch der kanadische Premierminister Trudeau, selbst Katholik, hatte das Verhalten des Vatikans wiederholt kritisiert. Jetzt nutzte Papst Franziskus den Besuch mehrerer indigener Gruppen aus Kanada in Rom, um die offizielle Entschuldigung auszusprechen. Für das verwerfliche Verhalten der Mitglieder der katholischen Kirche bitte ich Gott um Vergebung, sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche vor den indigenen Vertretern im Vatikan. Ich will euch von ganzem Herzen sagen, ich bin sehr betrübt und ich schließe mich den Bischöfen an, um euch um Entschuldigung zu bitten, so der Papst wörtlich. Hintergrund sind die in den vergangenen Jahren zutage getretenen Skandale um Misshandlungen und Missbrauch in kirchlichen Schulen für indigene Kinder in Kanada, die sogenannten Residential Schools. Die staatlich finanzierten Einrichtungen wurden vielfach von kirchlichen Trägern geführt. Das Ziel, Kinder aus indigenen Familien sollten gezwungen werden, sich der europäischen Mehrheitsgesellschaft anzupassen. Der Fund von hunderten Kindergräbern in der Nähe solcher Internate hatte im vergangenen Jahr dieses Kapitel der kanadischen Geschichte wieder in den Mittelpunkt gerückt.
Der US-Arbeitsmarkt ist auch im März auf Erholungskurs geblieben. Sebastian Hesse.
431.000 zusätzliche Jobs im März. Damit ist die Arbeitslosenquote in den USA auf den niedrigsten Stand seit Ausbruch der Pandemie gefallen. Aktuell beträgt sie 3,6%. Das sind 0,2 Prozentpunkte weniger als im Februar. Kräftig eingestellt wurde im vergangenen Monat vor allem im Servicebereich, gefolgt von Einzelhandel und Baugewerbe. Das produzierende Gewerbe hinkt leicht hinterher. Experten glauben, der US-Arbeitsmarkt werde spätestens Ende des Jahres wieder zurück auf dem Vor-Corona-Niveau sein. Viele Stellenangebote bleiben mangels Nachfrage weiterhin offen. Gleichzeitig sind aktuell noch rund 6 Millionen Menschen ohne Job im Vergleich zu 5,7 Millionen vor der Pandemie. Sorgen bereitet weiterhin die hohe Inflationsrate von bald 8%, die durch brummende Konjunktur und Jobboom weiter angeheizt wird. Die US-Notenbank Fed versucht, den Markt mit höheren Zinsen wieder abzukühlen. Die USA erleben derzeit eine der schnellsten wirtschaftlichen Erholungen seit Jahrzehnten.
Zur Börse. An der Wall Street verzeichnet der Dow Jones ein Plus von 0,4% auf 34.818 Punkte. Der technologielastige Nasdaq Plus 0,27% auf 4.263 Punkte und der breit gefasste S&P 500 plus 0,34% auf 4.544 Punkte. Wir schauen nach Frankfurt am Main. Der deutsche Aktienindex, der DAX, plus 0,22%, endet bei 14.446 Punkten. Und der MDAX, der mittelgroßen Börsentitel, stieg um 0,58% auf 31.192 Zähler. Konstantin Röse.
Kaum bewegt hat sich der deutsche Aktienmarkt am Ende dieser Handelswoche. Und das liegt insbesondere an der unveränderten Lage. Trotz Friedensgesprächen geht der Krieg in der Ukraine weiter. Hinzu kommen an den Märkten Zins- und Inflationsängste. Überrascht wurden Börsenprofis am Vormittag von den weiter massiv gestiegenen Verbraucherpreisen. Die Inflationsrate in der Eurozone lag im März bei 7,5%, ein neues Rekordhoch. Besonders hohe Energiepreise haben die Inflation weiter angetrieben. Verbraucher müssen sich darauf einstellen, dass auch Lebensmittel noch teurer werden. Der Discounter Aldi kündigte bereits weitere Erhöhungen an. Unter Druck gerät zunehmend die Europäische Zentralbank. Börsianer spekulieren bereits, dass in der zweiten Jahreshälfte die EZB den Leitzins erhöhen könnte. Am Aktienmarkt waren Papiere des Laborausrüsters Stratec aus Rheinland-Pfalz gefragt. Grund sind Übernahmeaussichten des SDAX-Konzerns durch mehrere Finanzinvestoren. Papiere von Stratec schossen rund 23% nach oben. Gewinner im DAX war Online-Essenslieferant Delivery Hero mit einem Plus von 5%. Der DAX beendete den Handel mit 14.446 Punkten, ein Plus von 0,2%. Auf Wochensicht gewinnt das Börsenbarometer nur 1% hinzu.
Konstantin Röse. In den meisten Bundesländern enden in der Nacht zum Sonntag die Einschränkungen, mit denen die Corona-Pandemie eingedämmt werden sollte. Grundlage ist das geänderte Infektionsschutzgesetz. Und das bedeutet keine Maskenpflichten mehr in Innenräumen oder Zugangsregeln nur für Geimpfte oder Genesene. Sonderregelungen gelten im Gesundheits- und Pflegebereich und in Bussen und Bahnen. Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern nutzen die sogenannte Hotspot-Regel. Diese ermöglicht mehr Maßnahmen, wenn das Landesparlament eine regional drohende kritische Lage für die Kliniken feststellt. Johannes Kuhn.
Der Höhepunkt der aktuellen Corona-Welle ist erreicht, vielleicht sogar schon überschritten. Das ist das Fazit aus dem Wochenbericht des Robert-Koch-Instituts. Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz ist inzwischen auf 1.586 gesunken, damit liegt sie 10% niedriger als noch am vergangenen Samstag. Allerdings sei der Infektionsdruck mit 1,5 Millionen übermittelten Fällen innerhalb einer Woche weiterhin hoch, so das RKI. Zudem sinke die Inzidenz zwar bei den Jungen, steige aber bei der Altersgruppe über 60 an. Das Überschreiten des Scheitelpunkts dürfte auch die Bundesregierung erleichtern. Denn dass ab morgen die meisten Corona-Schutzmaßnahmen wegfallen, war von vielen Seiten heftig kritisiert worden. FDP-Justizminister Marco Buschmann verteidigte am Morgen in der ARD noch einmal den neuen Corona-Rechtsrahmen.
Wir sind die letzte liberale Demokratie des Westens, die so strenge Maßnahmen an den Tag legt. Wir befinden uns in Gesellschaft mit Ländern wie Laos oder Myanmar. Und alle unsere europäischen Nachbarn verstehen gar nicht mehr, warum wir so strenge Maßnahmen an den Tag legen.
Mit Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg haben sich nur zwei Bundesländer dazu entschlossen, sich zum Hotspot zu erklären. Dort gelten auch weiterhin Maskenpflichten in Innenräumen sowie Zugangsbeschränkungen. Das neue Infektionsschutzgesetz tritt also endgültig in Kraft. Ob die allgemeine Impfpflicht kommt, entscheidet der Bundestag am kommenden Donnerstag. Von den 5 eingereichten Anträgen hat bislang allerdings keiner eine Mehrheit. Hinter den Kulissen wird deshalb verhandelt. Der grünen Gesundheitspolitiker Janusz Dahmen, Mitverfasser der Impfpflicht für alle ab 18, gab sich am Morgen in der ARD kompromissbereit, schränkte aber ein.
Gleichzeitig muss sich jeder Kompromiss daran messen lassen, dass er am Ende ein wirksames Gesetz auf den Weg bringt. Und wirksam ist nur das, was rechtzeitig greift und gerade die besonders Gefährdeten mitschützt.
Dahmen dementierte Medienberichte, wonach die Ampelkoalition die Corona-Impfpflicht über 18 aufgegeben habe. Eine Alternative ist die Impfpflicht ab 50, der eine Ausschöpfung verpflichtender Beratungsgespräche vorgeschaltet ist. Der entsprechende Antrag hat zwar koalitionsintern deutlich weniger Unterstützer, könnte aber als Grundlage für einen Kompromiss mit der Union dienen. Der FDP-Gesundheitspolitiker Andrew Ullmann, Initiator des Vorschlags, hielt sich am Morgen im Deutschlandfunk dazu bedeckt.
Wir diskutieren untereinander, wir diskutieren aber auch mit der Union. Wir haben hier erstmal Stillschweigen vereinbart in den Gesprächen, damit wir auch zu einer Lösung kommen.
Allerdings scheint von der Union kein Entgegenkommen zu erwarten. Mehrere Politiker von CDU und CSU kündigten an, dass die Unionsfraktion geschlossen für den eigenen Antrag stimmen werde. Der sieht die Option für eine Impfpflicht für ältere und bestimmte Berufsgruppen vor, die aber nur im Falle einer neuen und gefährlichen Virusvariante aktiviert wird. Der CDU-Gesundheitspolitiker Tino Sorge erklärte dem Deutschlandfunk Hauptstadtstudio, man lehne es ab.
Quasi jetzt schon auf Vorrat pauschal eine Impfpflicht für alle ab 50 zu beschließen, obwohl medizinisch mittlerweile erwiesen ist, dass das in der Sache überhaupt nicht zielführend wäre.
Der goldene Mittelweg zwischen den Extremen, der pauschalen Ablehnung einer Impfpflicht einerseits und einer Impfpflicht für alle andererseits, sei bereits gefunden, so Unionsmann Sorge, nämlich im Antrag seiner Fraktion. Im Zweifel aber gelte:
Mir ist es lieber, wir beschließen keine Impfpflicht, als wenn wir irgendeinen halbgaren Kompromiss beschließen, der in letzter Konsequenz weder umsetzbar ist, noch zur Befriedung der Diskussion der Bevölkerung beiträgt.
Sollte am Donnerstag keiner der Anträge eine einfache Mehrheit erhalten, bleibt alles, wie es ist. Die Impfpflicht, sie wäre also gescheitert.
Johannes Kuhn aus unserem Hauptstadtstudio. Der Deutsche Bundestag stimmt also, wie gehört, in der kommenden Woche über eine allgemeine Impfpflicht ab. Noch ist keine Einigung in Sicht. Im Interview der Woche des Deutschlandfunks sagte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, SPD.
Ich glaube, es war richtig, die Fraktionen bei dieser ethischen Entscheidung also in die Vorhand zu bringen. Ich glaube auch nach wie vor, dass das zum Schluss zum Erfolg führen wird. Das heißt, ich glaube, wir werden am Donnerstag einen Antrag zur allgemeinen Impfpflicht durchbringen.
Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, SPD. Das Interview der Woche können Sie am Sonntag ab 11.05 Uhr bei uns im Deutschlandfunk hören, auch auf unserer Seite deutschlandfunk.de oder in unserer kostenlosen Audiothek-App. Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz ist auf 1.586 gemeldete Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner pro Woche und Woche gesunken. Das bedeutet dber immer noch mehr als 250.000 Neuinfektionen sowie mehr als 300 Todesfälle durch oder mit Corona. Am Abend haben wir Christoph Specht erreicht. Er ist Arzt und Medizinjournalist. Herr Specht, ist die jüngste Corona-Welle gebrochen?
Ganz genau kann es keiner sagen, weil wir ja, man kann fast sagen, jeden Tag anders testen. Das macht es ja auch so schwer, die Daten von jetzt mit den Daten von vor 4 Wochen oder gar von vor einem Jahr zu vergleichen. Wenn Sie daran denken, dass ja als Inzidenz, die eigentlich die Meldeinzidenz genommen wird und die ergibt sich ja aus den positiven Testen, wo aber wiederum nur die PCR-Teste hineinfließen, nicht die positiven Schnellteste, dann sehen Sie, wenn man da was verändert, dass natürlich dann diese Meldeinzidenz auch sehr stark schwankt. Also kurzum, ja, gut möglich, dass wir momentan so etwa den Scheitelpunkt erreicht haben, aber genau sagen kann es keiner.
Halten Sie es für richtig, dass die bundesweiten Vorsichtsmaßnahmen an diesem Wochenende enden?
Ich denke ja. Und zwar einfach deswegen, weil man eben genau nicht darauf warten kann, bis diese Meldeinzidenz irgendwo in den unteren Bereichen angekommen ist. Das wird sie wahrscheinlich auch über den Sommer gar nicht tun, jedenfalls nicht, wenn wir weiter testen. Wir haben eine völlig andere Situation in der Pandemie als, sagen wir, noch vor anderthalb Jahren. Am Anfang einer Pandemie, da kennt man den Erreger nicht, da kann es ja auch sehr wohl sein, dass man den Erreger eingrenzen kann. Das heißt tatsächlich so eingrenzen, dass er nicht mehr existiert. Denken Sie nur an SARS-CoV-1, was wir schon hatten. Da war es ja so passiert. Oder bei MERS 2012, auch ein Coronavirus. Da war es völlig richtig. Containment nennt man diese Phase, die erste Phase in der Pandemie. Aber irgendwann muss man erkennen, gerade bei solch einem Erreger, das lässt sich nicht mehr containen. Da lässt sich nichts zerstören oder das Virus komplett eliminieren. Das Virus ist derartig infektiös, jedenfalls die Varianten, die sich daraus ergeben haben, dass man einfach tatsächlich dieses Virus nicht losbekommt, dass man tatsächlich mitleben muss. Dieser Umstand war eigentlich relativ bald klar. Und insofern war auch klar, dass wir den Umgang damit völlig verändern müssen. Genau das geschieht jetzt meines Erachtens sogar ein bisschen später.
Die Frage ist ja, welcher Umgang? Vertretungen von Schülerinnen und Schülern und Lehrern haben das Auslaufen der Maskenpflicht in Schulen zum Beispiel kritisiert. Zu Recht?
Ich glaube nicht, dass es ein Fehler ist, die Maskenpflicht in den Schulen jetzt zu streichen. Man muss ja immer dazu sagen, diese Maskenpflicht bedeutet ja nicht, wenn man sie streicht, dass es dann ein Maskenverbot gibt. Es gibt sicher Situationen, und die gelten ja auch nach wie vor übrigens bundesweit, zum Beispiel in Krankenhäusern, in anderen sensiblen Bereichen, dass man dort weiterhin Maske trägt. Das halte ich für absolut richtig und sinnvoll. Aber wir haben ja auch jetzt nach über 2 Jahren Pandemie nicht wirklich die Übersicht, wo sind eigentlich die Hotspot-Gebiete gewesen oder die Orte, wo die meisten Übertragungen stattgefunden haben. Es gibt Hinweise, dass es im privaten Rahmen war, ja, und es gab auch viele Übertragungen bei Schülern, gerade in der Altersgruppe eben 5 bis 14, wo auch viel getestet wurde. Aber hat das wirklich in der Schule stattgefunden oder hat das einfach mit dem Verhalten von jungen Menschen zu tun, die sie ja auch außerhalb der Schule treffen? Also da haben wir auch nach so vielen Jahren oder 2 Jahren jetzt keine gute Übersicht. Wir können das auf Dauer auch gar nicht vorziehen. Aber wer sich tatsächlich noch zusätzlich schützen will oder eben auch schützen muss, der kann und soll natürlich durchaus eine Maske tragen.
Nur brauchen Schulen Regeln. Was raten Sie Schulleiterinnen und Schulleitern?
Ich würde mich zunächst einmal, klar, was sollte man sonst tun, an die Gesetzeslage halten. Ich würde keine Maskenpflicht über die Grenzen von Einzelfällen hinaus verordnen, weil ich nicht glaube, dass wir dadurch tatsächlich einen großen Unterschied im Geschehen machen, zumal die Infektionen, die in diesem Alter stattfinden, Gott sei Dank ja in fast allen Fällen asymptomatisch oder zumindest geringsymptomatisch verlaufen. Es gibt Ausnahmen, aber es sind sehr geringe Ausnahmen und ich glaube nicht, dass wir sie durch die Maskenpflicht verändern könnten. Also da muss man einfach immer sehen, so ähnlich wie bei der Impfpflicht auch. Wir sagen dann, wenn wir die Maske weglassen, das heißt, wir wollen die Infektion laufen lassen. Nein, das heißt es nicht, sondern die Maskenpflicht macht dann Sinn, wenn wir auch wirklich sagen können, dadurch reduzieren wir die Übertragung, vor allen Dingen dort, wo es auch wirklich um was geht. Und das ist eben in den vulnerablen Bereichen, also Krankenhäuser, Altenheimen, da halte ich es tatsächlich nach wie vor für sinnvoll.
Wie sinnvoll ist die Hotspot-Regelung?
Die Idee scheint mir so ein bisschen gewesen zu sein, bundesweit zu sagen, wir machen das nicht mehr und wenn die Länder es machen wollen, können sie es ja tun. Aber damit schiebt man natürlich auch den schwarzen Peter an die Länder, was gar nicht so einfach ist. Das Schieben ist zwar schon einfach, aber hinterher ihn dann auch tatsächlich anzunehmen. Denn wenn man die Hotspot-Regel, so wie sie jetzt ausgeformt ist, anwendet, dann wird es Schwierigkeiten geben, es so flächendeckend zu machen, wie es zum Beispiel Mecklenburg-Vorpommern gemacht hat oder Hamburg, dass man sagt, wir haben diese tatsächlich real drohende Gefahr jetzt flächendeckend. Das wird von vielen Gerichten anders gesehen werden. Die Kläger, die stehen ja schon ein Gewehr bei Fuß. Insofern ist das für die Länder jetzt nicht ganz einfach, das zu handeln. Ich glaube aber auch, dass diese Hotspot-Regel so anwenden sollte, wie sie bundesweit vom Gesetz her eigentlich vorgegeben ist. Und das heißt eben tatsächlich nur in regionalen Gebieten. Darunter ist ja zum Beispiel auch zu verstehen, wenn eine neue Variante, die tatsächlich besorgniserregend wäre, auftauchen würde. Davon ist momentan aber überhaupt nicht auszugehen.
Rechnen Sie mit einer Einigung im Deutschen Bundestag auf eine allgemeine Impfpflicht?
Ich kann es mir inzwischen schlecht vorstellen. Also die ab 18 ist, wie man ja allenthalben hört, vom Tisch, bliebe noch eine eingeschränkte übrig ab 50. Da gibt es den Vorschlag von dem Professor Ullmann von der FDP. Ja, sowas wäre theoretisch denkbar. Momentan sehe ich das gar nicht. Es wird darauf ankommen, wie es im Herbst aussieht. Ich denke, die Zahlen natürlich und auch die Krankenhauszahlen und durchaus auch Intensivzahlen werden im Herbst wieder steigen. Es wird aber darauf ankommen, mit welcher Variante wir es zu tun haben. Dass eine gefährlichere kommt, ist eigentlich nicht zu erwarten, aber keiner kann es wirklich ausschließen. Die Impfpflicht ist wahnsinnig stark gekoppelt an eben auch das Empfinden der Bevölkerung. Und das ist momentan natürlich ein Befinden, was eher sagt, naja, wir scheinen durchs Gröbste durch zu sein. Also ich habe meine Zweifel, ob die Impfpflicht durchzusetzen ist. Man sieht auch, wenn man, wenn ich das noch sagen kann, im Ausland, in den anderen Ländern Europas, überall, wo man sie auch mal eingesetzt hat, hat man eigentlich nicht die hohen Impfquoten bekommen. Die sind natürlich wünschenswert, aber ich glaube nicht, dass wir sie durch eine allgemeine Impfpflicht bekommen.
Mit Blick auf den Herbst, wenn es keine allgemeine Impfpflicht gibt und die Freiwillige nicht wahrgenommen wird, was bedeutet das dann?
Das bedeutet, dass die Infektionszahlen im Herbst steigen werden, aber das tun sie mit und ohne Impfpflicht. Die Menschen, die jetzt nicht geimpft sind.
Es geht
ja
um die schweren Verläufe, Entschuldigung.
Um die schweren Verläufe, ja. Natürlich wäre es absolut wünschenswert, dass mehr Menschen geimpft sind, vor allen Dingen in der vulnerablen Gruppe, also grob ab 60 gerechnet. Aber man muss zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist der Wunsch, dass eben diese Menschen doch bitte geimpft sein mögen. Und auf der anderen Seite die Einführung einer Impfpflicht. Das wird häufig synonym verwendet und gleichgesetzt in der Annahme, wenn wir die Impfpflicht haben, dann sind eben auch die über 60-Jährigen alle geimpft. Das glaube ich nicht. Wenn man eine solche Impfpflicht machen würde, auch die über 50 oder sogar über 60-Jährige, würde es so viele Ausnahmetatbestände wieder geben. Die Gerichte wären beschäftigt. Ich bin für eine hohe Impfquote, absolut, selbstverständlich. Aber ich glaube nicht, dass wir es mit der Impfquote hinbekommen. Insofern glaube ich nicht an einen großen Unterschied, was die schweren Fälle angeht.
Der Medizinjournalist Christoph Specht. Die Agrarministerinnen und Minister von Bund und Ländern haben sich nicht auf eine gemeinsame Linie im Umgang mit sogenannten ökologischen Vorrangflächen einigen können. Stefan Schulz.
Das große Streitthema auf der Agrarministerkonferenz, die stillgelegten landwirtschaftlichen Flächen in Deutschland. Die SPD und die unionsgeführten Länder wollen auf diesen Brachflächen wegen des Ukraine-Krieges wieder Getreide anbauen. Der Bundeslandwirtschaftsminister und seine Ressortkollegen von den Grünen sind dagegen. Baden-Württembergs Minister für Ernährung, der CDU-Politiker Peter Haug, hält das für unverantwortlich.
In Deutschland könnten wir durch die Aktivierung dieser Flächen zusätzlich kurzfristig derzeit für 10 Millionen Menschen Lebensmittel produzieren. Das ist nicht nichts.
Es dürfe keine Rolle rückwärts geben, erklärte hingegen Sachsens grüner Landwirtschaftsminister Wolfram Günther. Hunger bekämpfe man nicht, indem man ökologische Ruhezonen für den Anbau freigebe.
Denn das sind die Flächen für ökologische Reserven. Da geht es um Ökosystemdienstleister, Rückzugsorte, gerade auch für Insekten, für Biodiversität. Das brauchen wir auch. Und man muss wirklich sagen, der Hunger in der Welt, das ist ein ganz wichtiges und sehr großes Thema mit sehr, sehr komplexen Ursachen. Aber die Brachen, die wir hier in Deutschland haben, die sind mit Sicherheit nicht die Ursache für den Hunger in der Welt.
Es gebe weltweit kein Mengen, aber ein Verteilungsproblem von Getreide und anderen Lebensmitteln. Dieses Problem werde durch den Ukraine-Krieg verstärkt, sagte Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir. Deshalb werde Deutschland seinen finanziellen Anteil am Welternährungsprogramm aufstocken.
Bis zu 200 Millionen mehr soll es geben, damit die Hungerproblematik sich nicht weiter verschärft. Warum ist das wichtig? Wenn wir jetzt mal die Zahlen uns betrachten, dann haben wir aktuell global gesehen nicht so sehr ein Mengenproblem, sondern wir haben ein Verteilungsproblem. Das Geld ist nicht da bei vielen Ländern, dass sie sich das Getreide kaufen können. Darum müssen wir da helfen.
Till Backhaus, SPD-Landwirtschaftsminister von Mecklenburg-Vorpommern, kritisierte, dass Spekulanten weltweit die Preise für Nahrungsmittel in die Höhe treiben. Er forderte den Bundeslandwirtschaftsminister auf, sich dafür einzusetzen, dass dem ein Riegel vorgeschoben wird.
Hier stecken sich Leute Geld in die Tasche, die darauf wetten, dass es im Süden dieser Welt Hunger gibt und Hungerkatastrophen gibt. Für mich ist das abscheulich, abscheulich.
Weitere Preissteigerungen bei Lebensmitteln werde es deshalb auch hierzulande geben. Die Versorgungssicherheit bei Nahrungsmitteln, da waren sich die Agrarminister einig, sei in Deutschland aber gesichert.
Stefan Schulz. Inga Gebauer aus unserer Nachrichtenredaktion hat folgende Auszüge aus der Presse vom Samstag zusammengestellt. Gesprochen von Volker Barnick.
In den Kommentaren der Zeitungen von morgen ist der Krieg in der Ukraine nach wie vor Thema. Die Volksstimme aus Magdeburg blickt auf die Meldung aus Kiew, ukrainische Truppen hätten inzwischen auch Ziele auf russischem Gebiet angegriffen. Vorstöße nach Russland würden auch die westlichen Unterstützer der Ukraine weit tiefer in den Konflikt verwickeln. Deutschland etwa will nun 58 Schützenpanzer an die Ukraine liefern. Es ist ein himmelweiter Unterschied, ob die Kettenfahrzeuge zur Verteidigung von Kiew rollen oder nach Russland. Dann könnte Moskau der eigenen Bevölkerung und der Welt den Krieg als Verteidigung der Heimat verkaufen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung befürwortet die neuesten deutschen Waffenlieferungen dagegen. Selbst in Berlin hat man verstanden, dass Kiew sich alleine mit Panzerfäusten keine deutlich bessere Verhandlungsposition gegenüber Moskau erkämpfen kann. Der Kölner Stadtanzeiger befasst sich mit den wohl erneut steigenden Lebensmittelpreisen im Zuge des Krieges. Jahrelang haben wir in Deutschland eine Debatte darüber geführt, dass die Preise für Lebensmittel viel zu niedrig sind. Keine Bauernproteste, kein Tierschutzlabel und keine Appelle der Politik vermochten an der Niedrigpreispolitik der Discount- und Supermarktketten etwas zu ändern. Die Energiepreiskrise hat das nun geschafft. Am Sonntag fallen die meisten Corona-Regeln weg. Der Reutlinger Generalanzeiger hält den Schritt für richtig. Ein Kollaps des Gesundheitssystems droht nicht mehr. Das jedoch war die Rechtfertigung, die Freiheitsrechte der Menschen massiv einzuschränken. Die Stuttgarter Zeitung verweist auf nicht gehaltene Versprechen in der Corona-Politik. Einmal impfen und die Sache ist vorbei. Pustekuchen. Noch ein paar Tage Lockdown und alles wird gut. Fehlprognose. Zutritt nur für Geimpfte und wir schaffen das. Leider doch nicht. Nun aber, als Konsequenz daraus nahezu alle Regeln des Schutzes über Bord zu werfen, das ist alles andere als eine Strategie, die dem Wohle des Volkes dienlich ist. Die Neu-Osnabrücker Zeitung plädiert für das Prinzip Eigenverantwortung. Masken auf, impfen lassen, Kontakte vermeiden, vorsichtig bleiben, auch wenn's nervt. Mit dem EU-China-Gipfel beschäftigt sich die Frankfurter Rundschau. Selten wurde so klar, dass China die westliche Werteordnung ablehnt und aktiv daran hinarbeitet, diese zu zersetzen. Längst wird es Zeit, dass Europa rote Linien zieht. Der Wiesbadener Kurier spricht sich dagegen für eine flexiblere Verhandlungstaktik gegenüber China aus. Abhängigkeiten können sich irgendwann fatal auswirken. Daher ist die EU im Sinne einer ergebnis- und erfolgsorientierten Realpolitik gut beraten, keinen allzu harten Kurs gegenüber Xi Jinping zu fahren, obwohl dies auch aus moralischer Hinsicht womöglich angebracht wäre.
Volker Barnick mit den Pressestimmen, die Inga Gebauer zusammengestellt hat. Das war der Tag mit Christoph Heinemann. Bei uns folgen Deutschland- und Europahymne, Nachrichten, unser Kulturmagazin Fazit und die Radionacht. Ab 6.10 Uhr dann die Informationen am Morgen mit Philipp May. Der Technik, der Redaktion und Ihnen danke und gute Nacht.
Hören Sie nun zum Tagesausklang die Nationalhymne und die Europahymne. Um 0 Uhr folgen dann die Nachrichten.